SR Info. Bilanz am Mittag.
Trumps Strafzölle. Kanada bereitet Gegenmaßnahmen vor. Wiedersehen in Vilnius. Pistorius besucht Litauen-Brigade und Verbot von Zusatzzahlungen an Abgeordnete. Saar-AfD-Fraktion scheitert mit Gesetzentwurf. Das sind die Themen in der Bilanz am Mittag. Mein Name ist Diana Kühner-Mertz. Schön, dass Sie zuhören.
SR Info.
Donald Trump ist ein Fan von Strafzöllen. Die ersten beiden Länder, die es treffen könnte, sind ausgerechnet die beiden Nachbarländer Kanada und Mexiko, mit denen Trump in seiner ersten Amtszeit ein neues Handelsabkommen vereinbart hatte. Ungeachtet dessen will Trump wahrscheinlich schon zum 1. Februar auf Importe aus Kanada und Mexiko Strafzölle in Höhe von 25% einführen. Kanadas Regierung will sich wehren. Der Beitrag von Martin Ganselmeier.
In Kanada macht sich niemand mehr Illusionen. Donald Trump meint es ernst. 2 Tage lang hatte Kanadas Premierminister Justin Trudeau auf einer Regierungsklausur mit seinen Kabinettsmitgliedern über mögliche Gegenmaßnahmen beraten. Trumps Ankündigung, Strafzölle wahrscheinlich schon zum 1. Februar einzuführen, hat den Ton in Kanada verschärft. Kämpferisch wie seit langem nicht mehr, sagte Trudeau. Wenn der Präsident Zölle einführt, wird Kanada antworten. Alles liegt auf dem Tisch.
If the president does choose to proceed with tariffs on Canada, Canada will respond. And everything is on the table.
Robust, schnell und angemessen werde Kanadas Reaktion ausfallen, betonte Trudeau. Und zwar nach dem Prinzip Dollar für Dollar. Will heißen, was Trump mit Zöllen auf kanadische Importe einnimmt, wird sich Kanada durch Zölle auf US-Produkte wieder zurückholen. Die kanadische Außenministerin Melanie Joly rief ihre Landsleute auf, sich in dieser ernsten Lage selbstbewusst und geschlossen zu zeigen.
Wir müssen weiter für unsere Interessen kämpfen und Jobs in unserem Land verteidigen. Politiker aller Parteien müssen jetzt an einem Strang ziehen.
Tatsächlich wird Trudeaus Konzept der abgestuften Gegenmaßnahmen sowohl von den Premierministern der kanadischen Provinzen unterstützt, als auch von der konservativen Opposition. Trumps Strafzölle haben schon jetzt eines bewirkt. Regierung und Opposition treten geeint wie selten auf, als Team Canada. Als erste Reaktion auf Trumps Strafzölle wird Kanada mit gezielten Gegenzöllen antworten. Und zwar für solche US-Produkte, die überwiegend aus republikanisch regierten Bundesstaaten kommen. Zum Beispiel Orangensaft, Whisky, Erdnussbutter oder auch Harley-Davidson-Motorräder. Die erste Stufe der Gegenzölle trifft US-Importe mit einem Volumen von knapp 40 Milliarden Dollar. In der zweiten Eskalationsstufe sind US-Produkte im Volumen von 110 Milliarden Dollar betroffen. Die kanadische Regierung ist aber auch zu einer dritten Eskalationsstufe bereit. Dann will Kanada seine Öl- und Gasexporte stoppen und keinen Strom mehr in die USA liefern. Ein für Kanada zweischneidiges Schwert, räumte Trudeau ein.
There will be costs for Canadians if we move forward on tariffs.
Das wird Kosten für Kanada und seine Bürger verursachen. Deshalb wird die kanadische Regierung ihre Bürger und Unternehmen für die Verluste kompensieren. Noch hofft der scheidende Premierminister Trudeau, dass es nicht so weit kommt. Schließlich wolle Trump Amerika doch in ein goldenes Zeitalter führen.
President Trump said that he wants to usher in a golden age for the United States.
Dazu braucht er mehr Stahl und Aluminium, mehr kritische Mineralien, mehr verlässliche und preiswerte Energie, mehr von allem, damit die US-Wirtschaft Vollgas geben kann.
Full steam ahead.
All das könne Kanada liefern. Der gemeinsame Handel sei für Amerika und Kanada eine Win-Win-Situation, betonte Trudeau, wohl wissend, dass Donald Trump nur Sieger oder Verlierer kennt.
Kanada will sich also gegen Donald Trumps Strafzölle wehren. Der war kaum im Amt, da hat er ein Dekret nach dem anderen unterzeichnet. Besonders viele dieser präsidentiellen Anordnungen drehen sich um das Thema illegale Einwanderung. Die Schlagworte lauten Notstand, Militäreinsatz, Massenabschiebung, Asylrecht. Laut US-Medien könnten heute auch Razzien in Chicago und anderen Großstädten beginnen. Einige Schritte werden vor Gericht angefochten werden. Wird es also tatsächlich zur Abschiebung von mehreren Millionen Menschen kommen? Aus Washington berichtet Ralf Borchardt.
Es war die erste Ankündigung in Donald Trumps Antrittsrede, den nationalen Notstand an der Grenze zu Mexiko auszurufen.
First, I will declare a national emergency at our southern border.
Trump unterschrieb allein 10 Dekrete zum Thema Migration. Trumps Grenzschutzbeauftragter Tom Homan kündigte an, sofort mit der Fahndung nach illegal Eingewanderten zu beginnen, vor allem Straftätern. Wir werden uns auf die Leute konzentrieren, die die öffentliche Sicherheit gefährden, so Homan im Fernsehsender CNN. Gleichzeitig machte er klar, dass auch Migranten, die keine Straftaten begangen haben, abgeschoben werden sollen. Hier bahnt sich der erste Konflikt an. Demokratische Bürgermeister von Städten wie Chicago oder Denver haben Widerstand gegen umfassende Razzien angekündigt. Die zweite Hürde für Trumps Pläne sind die Gerichte. Mehrere US-Bundesstaaten und Bürgerrechtsorganisationen haben bereits Klage gegen die Einschränkung des Geburtsrechts eingereicht. Trump will, dass in den USA geborene Kinder von illegal Eingewanderten nicht mehr automatisch die US-Staatsbürgerschaft erhalten. Nach Auffassung vieler Rechtsexperten verstößt diese Einschränkung gegen die Verfassung. Auch gegen Trumps Anordnung, vorerst keinerlei Asylanträge mehr zu akzeptieren und laufende Asylverfahren auszusetzen, werden Klagen erwartet. Der Migrationsexperte Josiah Heyman betont allerdings, Trump sieht sich im Vorteil. Er handelt jetzt und sofort. Bis Gerichte entscheiden, vergehen oft bis zu 3 Jahre.
What they're taking advantage of is that you can act now and the courts will respond 3 years from now.
Laut Heyman zeichnet Trump insgesamt ein völlig verzerrtes Bild der Lage. Ein überaltertes Land wie die USA brauche Einwanderung, etwa für den Arbeitsmarkt. Die Statistik zeige zudem, dass Migranten keineswegs mehr Straftaten begehen als der Bevölkerungsdurchschnitt, im Gegenteil.
This is not something that makes practical sense.
Praktisch macht das alles überhaupt keinen Sinn. Es geht um Angst vor dem anderen, Angst vor dem Außenstehenden.
Fear of the other, fear of the outsider.
Wir leben in einer Zeit der bitteren, reaktiven Stimmung gegen Migranten, so der Wissenschaftler.
We're in a period of a really bitter, reactive anti-immigrant mood.
Das gelte für Europa ebenso wie für die USA. Dabei betont Heyman auch, es brauche Regeln. Kein Land könne unbegrenzt Migranten aufnehmen. Auch die Regierung von Joe Biden habe es nicht geschafft, das Einwanderungssystem entscheidend zu reformieren. Heyman rechnet damit, dass Donald Trump von 11 Millionen Menschen, die ohne gültige Papiere in den USA leben, am Ende rund 1 Million tatsächlich abschieben könnte. Wir werden gewissermaßen täglich brutale Trennungen von Familien sehen, sagt er. Trump setze auf symbolträchtige Bilder mit abschreckender Wirkung.
But that publicity is a two-edged sword.
Das erzeugte Aufsehen ist allerdings ein zweischneidiges Schwert. Es geht um Mütter, Väter. Es wird auch ziemlich schockierend sein.
That's gonna be fairly shocking.
Und es werde auch ganz praktische Folgen geben, über die bisher kaum jemand spreche. Die Leute werden zum Beispiel viel mehr für Milch bezahlen müssen, sagt Heyman. Die Milchindustrie ist besonders stark auf Migranten als Arbeitskräfte angewiesen.
But the dairy industry depends intensely on immigrant labor.
Die Bundeswehr betritt in Litauen Neuland. Bei dem EU-Partner im Baltikum soll eine komplette Brigade stationiert werden und das auf Dauer, um damit das russische Regime abzuschrecken und die NATO-Ostgrenze zu sichern. Vergangenes Jahr hat ein Vorkommando mit den Vorbereitungen vor Ort begonnen. Damals hatte Verteidigungsminister Pistorius die Soldaten in Berlin verabschiedet. Jetzt gibt es ein Wiedersehen, denn Pistorius fliegt heute nach Vilnius, um den sogenannten Aufstellungsstab zu treffen und mit der litauischen Seite über den Stand der Dinge zu sprechen. Mario Kubina fliegt mit.
Ein Frühlingsmorgen, letztes Jahr in Berlin. Boris Pistorius ist zum Regierungsterminal draußen am Hauptstadtflughafen gefahren. Der Verteidigungsminister verabschiedet die 21 Soldaten des Vorkommandos für die geplante Litauen-Brigade.
Alles Gute und passen Sie auf sich auf,
ruft der SPD-Politiker damals den Männern zu. Aus dem Vorkommando ist inzwischen ein Team von rund 150 Soldatinnen und Soldaten geworden. Zusammen mit den Litauern sollen sie alles organisieren, was ein Großverband braucht. Kasernen und Übungsplätze, aber auch Wohnungen und Betreuungsmöglichkeiten für die Familien der Bundeswehrangehörigen. Die Abgeordnete Sarah Nanni war erst vor ein paar Wochen in Litauen und sie hatte den Eindruck,
dass noch sehr viel zu tun ist, in der Tat. Aber die Leute, die da vor Ort für uns Verantwortung übernehmen, das auf eine sehr zielstrebige Art auch versuchen umzusetzen.
Den Zeitplan für die Aufstellung der Brigade hält die Grünen-Politikerin für ambitioniert, aber machbar. Auch das Verteidigungsministerium sieht das Projekt auf gutem Weg.
Die Aufstellung der Brigade Litauen ist von unserer Seite absolut im Zeitplan,
sagt Mitko Müller, ein Sprecher des Ministeriums. Fast 5000 deutsche Soldatinnen und Soldaten sollen in Litauen stationiert werden. Ende 2027 soll der Großverband voll einsatzbereit sein. Und noch in diesem Jahr ist geplant, die ersten größeren Einheiten auf Dauer ins Baltikum zu verlegen. Die CDU-CSU-Fraktion findet, dass das alles schneller gehen müsste. Wegen der Bedrohung durch das russische Regime. Das macht Florian Hahn deutlich, der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Und noch etwas sieht er kritisch.
Die Brigade wird nur zu Lasten anderer Brigaden und Divisionen tatsächlich voll kampffähig ausgestattet. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Schließlich soll ja die neue Brigade für mehr Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit stehen und nicht für weniger.
Für den neuen Großverband braucht es zum einen schweres Gerät wie Kampf- und Schützenpanzer. Zum anderen sollen sich genügend Soldatinnen und Soldaten bereit erklären, Dienst an der NATO-Ostgrenze zu tun. Die Bundesregierung will ihnen die Entscheidung erleichtern, mit einem Gesetz, das zum Beispiel Zulagen und Umzugshilfen vorsieht. Die Gespräche darüber laufen.
Wir haben zwischen den Fraktionen Stillschweigen über die Details vereinbart. Aber ja, so viel kann ich eben schon bestätigen, dass es eine finale Einigung noch nicht erzielt ist, aber wir uns auf den Zielgeraden befinden,
sagt der FDP-Abgeordnete Nils Gründer. Nächste Woche könnte das Gesetz im Bundestag beschlossen werden. Vorausgesetzt, die offenen Fragen werden geklärt. Das Ziel? Planungssicherheit schaffen. In der Hoffnung, dass die Zahl der Freiwilligen am Ende ausreicht. Notfalls könnten die Bundeswehrangehörigen aber auch zum Dienst in Litauen verpflichtet werden.
Eines der erklärten israelischen Ziele im Gaza-Krieg war die Zerstörung der Hamas, die Israel am 7. Oktober 2023 zusammen mit anderen Terrorgruppen überfallen hatte. Doch nach über 15 Monaten Krieg ist die Hamas immer noch da. In den letzten Monaten und Wochen hat sie es geschafft, sich in einigen Gebieten des Gazastreifens neu zu organisieren, neue Kämpfer zu rekrutieren und israelische Truppen immer wieder in Kämpfe zu verwickeln. Die jetzige Waffenruhe kann die Terrororganisation als Sieg verkaufen. Warum hat die Hamas politisch und militärisch überlebt? Die Antwort auf die Frage hängt mit der Lage in Gaza zusammen, aber auch mit der Art der israelischen Kriegsführung. Das hat auch Folgen für die Zukunft des Gazastreifens. Eine Analyse von Jan-Christoph Kitzler.
Immer wieder hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu in den letzten Monaten seine Ziele für den Krieg im Gazastreifen wiederholt. Wir sind entschlossen, den totalen Sieg zu erreichen, alle Geiseln zurückzubringen, die Auslöschung der Hamas zu vollenden im gesamten Gazastreifen und sicherzustellen, dass von Gaza nie wieder eine Bedrohung für Israel ausgeht. Doch nach über 15 Monaten Krieg, der mit dem Terrorüberfall des 7. Oktober begonnen hat, gibt es in Israel inzwischen viele, die nicht mehr daran glauben, dass die Hamas verschwindet und dass ein totaler Sieg möglich ist.
What is a total victory?
Was ist ein totaler Sieg und ist er erreichbar? Ich kann sagen, dass die, die vom totalen Sieg sprechen, keine Ahnung haben. Yair Golan sagt das und er versteht was vom Krieg. Er hat für Israel an allen Fronten gekämpft und war unter anderem stellvertretender Generalstabschef. Inzwischen ist er Chef der Arbeitspartei und damit einer der führenden Oppositionspolitiker. Auch wenn es nun eine Waffenruhe gibt, der Krieg in Gaza dauert ihm schon viel zu lange. Es geht hier nicht um die Sicherheit der Israelis. Ich kenne die Doktrin der israelischen Armee gut. So kurze Kriege wie möglich.
Short as possible wars.
Dass dieser Krieg so lange dauert, liegt auch daran, dass die Hamas noch nicht besiegt ist. Ein Zeichen der Stärke gab sie bei der Freilassung israelischer Geiseln am Wochenende. Dutzende schwer bewaffnete Kämpfer zeigten sich da mitten in Gaza-Stadt, wo die israelische Armee monatelang gekämpft hatte. Fast 20.000 Kämpfer der Terrororganisation habe man im Krieg getötet, heißt es von den israelischen Streitkräften. Berichte, die nicht veröffentlicht werden, sprechen aber auch davon, dass die Hamas inzwischen mehr als diese Zahl an neuen Kämpfern rekrutiert hat. Warum? Das sagt der ARD Fayez Abu Shamaleh, einst Bürgermeister von Khan Yunis, der zweitgrößten Stadt in Gaza, die inzwischen flächendeckend zerstört ist. Unabhängig ist er nicht, er gehört zu Hamas.
Hamas
Die Hamas hat Erfolge im Kampf und das zieht junge Leute an, die in der Hamas zu Helden werden wollen. Mich wundert nicht, dass Hunderte, vielleicht Tausende Palästinenser zu Hamas kommen, wenn ihre Mütter getötet wurden oder ihre Häuser zerstört sind, wenn sie ihre verletzten Brüder sehen oder ihre Väter, die kein Essen besorgen können. Sie leiden unter den israelischen Angriffen und der Vertreibung und sie kommen zu Hamas, um Rache zu nehmen. Das dürfte aber nicht der einzige Grund sein. Die Hamas kann neue und alte Kämpfer auch bezahlen. Den Berichten zufolge kontrolliert sie einen Teil der Hilfslieferungen, die in den Gazastreifen kommen. Die Rede ist von einer Art Zollgebühr, die sie einnimmt. Und Kämpfer, die Geld bekommen, kommen dann auch an Essen für ihre Familien in einem Gebiet, in dem nach UN-Angaben bis zu 90% der Bevölkerung von Hunger bedroht sind, kann das das Überleben sichern. Abu Shamaleh betont, dass die Hamas auch nach 15 Monaten im Krieg noch organisiert ist. Die Hamas kontrolliert die Seelen und Gedanken der palästinensischen Nation, denn sie steht für den Widerstand gegen die Besatzung. Sie kontrolliert alle Lebensbereiche in jeder Straße durch die Sicherheitskontrollen und Rechtsprechung, im Gesundheitswesen und sozialen Angelegenheiten. Das alles ist unter Kontrolle der Hamas. Das mag ein wenig übertrieben sein, aber fest steht, die Hamas ist noch da und von Netanyahus totalem Sieg kann keine Rede sein. Yair Golan, der ehemalige General, hält Israels Kriegführung für falsch. Das liegt für ihn nicht an den israelischen Streitkräften, sondern an falschen politischen Entscheidungen.
This is the doctrine.
Wenn man Terrororganisationen wie die Hamas bekämpft, muss man hart ihre militärischen Fähigkeiten bekämpfen. Und gleichzeitig brauchen die Menschen in Gaza eine Alternative zu Hamas. Und darum haben wir uns seit dem 7. Oktober nicht gekümmert. Das ist das ganz große Versagen dieser Regierung. Die Frage, wie es in Gaza weitergeht, welche Perspektiven die Menschen dort haben, ist Teil der Verhandlungen um einen dauerhaften Waffenstillstand. Doch anstatt Antworten darauf zu finden, sind weite Teile der israelischen Regierung dafür, den Krieg schon bald wieder hochzufahren. Das ist schlecht für die restlichen Geiseln in der Hand der Terroristen und für die leidende Bevölkerung in Gaza. Für die Hamas ist das eine Chance für mehr Zulauf.
Die Analyse von Jan-Christoph Kitzler in der Bilanz am Mittag. Und hier widmen wir uns gleich Frankreich, mit dem Deutschland vor 62 Jahren den Élysée-Vertrag geschlossen hat, weshalb der Kanzler heute nach Paris reist. Zunächst aber die Meldungen des Tages und die hat Stefan Eising.
Der saarländische Landtag hat mit den Stimmen der SPD die Änderung des saarländischen Krankenhausgesetzes auf den Weg gebracht. Der SPD-Abgeordnete Schäfer sagte, Ziel sei die Qualitätssicherung der saarländischen Krankenhauslandschaft. Gesundheitsminister Jung sprach von der größten sozialpolitischen Reform in der laufenden Legislaturperiode. Für die CDU forderte der Abgeordnete Scharf Nachbesserungen. Er kritisierte, die Auswirkungen des zugrunde liegenden Gesetzes seien nicht bekannt und würden erst in mehreren Jahren greifen. Der AfD-Abgeordnete Schaufert kritisierte, der Gesetzentwurf berücksichtige den Wunsch nach möglichst ortsnaher Behandlung nicht. Für die gesundheitliche Daseinsvorsorge gäbe es keine wirtschaftliche Lösung. Die Arbeitgeber in Deutschland fordern, die Sozialbeiträge auf unter 40% zu senken. Der Hauptgeschäftsführer der zuständigen Bundesvereinigung, Kampeta, sagte der Bild-Zeitung, den Beschäftigten bleibe immer weniger von dem, was sie erarbeitet hätten. Arbeit werde immer unattraktiver, wenn die Lohnnebenkosten über 40% lägen. In einer Studie für die Krankenkasse DAK wird prognostiziert, dass die Sozialabgabequote aus Beiträgen für Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung sowie für die Renten bis 2035 auf fast 50% steigen könnte. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich wie erwartet von seinem Trainer Nuri Sahin getrennt. Das hat der Verein bestätigt, nachdem zuvor mehrere Medien darüber berichtet hatten. Damit endet Sahins Amtszeit nach 4 Niederlagen in Serie und insgesamt nur 7 Monaten. Nach Angaben des BVB wird U19-Coach Mike Tullberg zunächst als Interimstrainer übernehmen. Er soll schon am Samstag im BVB-Spiel gegen Bremen auf der Bank sitzen.
SR Info.
Wahlkampf kostet Geld. Ziemlich viel Geld sogar. Deshalb ist Wahlkampfzeit auch Parteispendenzeit. Die AfD hat vermutlich die größte Einzelspende seit ihrem Bestehen erhalten. 1,5 Millionen Euro soll ein Spender der Partei überwiesen haben. Und auch das BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht also, hat vor kurzem eine ähnlich hohe Einzelspende erhalten. Fakt ist, Spenden sind für alle Parteien eine wichtige Finanzierungsquelle. Aber wie normal sind solche Großspenden und was erhalten andere Parteien? Jim Bob Nikschas berichtet.
Eine so große Einzelspende hat die AfD in ihrer Geschichte bisher noch nicht bekommen, teilt der Verein Lobby Control mit. 1,5 Millionen Euro hat der Lübecker Arzt und Unternehmer Winfried Stöcker der Partei gespendet. Die AfD hat das wie vorgeschrieben an die Verwaltung des Bundestags gemeldet. Stöcker sympathisiert schon länger offen mit der AfD. Der Pharmaunternehmer war in der Corona-Pandemie mit einer eigenen Impfaktion am Lübecker Flughafen aufgefallen. Der von ihm mitentwickelte Wirkstoff war nicht zugelassen. Stöcker wurde damals zu einer Geldstrafe von 250.000 Euro verurteilt. Er hat dagegen Einspruch eingelegt. Der gemeinnützige Verein Lobby Control kritisiert die Großspende. In einer Mitteilung heißt es, dass Superreiche nun auch offen die AfD unterstützten, sei ein beunruhigendes Zeichen für die Normalisierung dieser extrem rechten Partei. Die meisten Großspenden, also mehr als 35.000 Euro, bekam im vergangenen Jahr das Bündnis Sarah Wagenknecht mit knapp 6,5 Millionen Euro. Dahinter lag die CDU vor FDP, Grünen und der SPD.
Aus ehemaligen Feinden sollten Freunde werden. Das war das Ziel des Élysée-Vertrages von 1963. Am 22. Januar 1963, 18 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wurde dieser Vertrag unterzeichnet vom damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle im Pariser Élysée-Palast. 62 Jahre ist das her, auf den Tag genau. Anlässlich dieses Jahrestages reist Bundeskanzler Scholz heute nach Paris und trifft sich dort mit dem französischen Präsidenten Macron. Das Verhältnis der beiden hat Höhen und Tiefen, Georg Schwarte berichtet.
Es ist ein Kurzbesuch am späten Mittag und vermutlich auch der letzte des Kanzlers beim französischen Präsidenten vor den Bundestagswahlen Ende Februar. Offizieller Anlass, der 62. Jahrestag des Élysée-Vertrages, der als Grundstein für die deutsch-französische Freundschaft gilt. Kanzler Scholz und der französische Präsident Macron aber werden heute wohl in erster Linie über Außen- und Sicherheitspolitik in Zeiten eines US-Präsidenten Trump sprechen. Zwei Tage nach dessen Amtseinführung durften Scholz und Macron den künftigen Kurs für Europa in Sachen US-Regierung abstimmen. Europa müsse aus sich selbst heraus stark sein, wettbewerbs- und widerstandsfähiger werden, hatte Scholz zuletzt erklärt. Trumps Motto America First konterte der Kanzler mit dem Hinweis, das größte nationale Interesse Deutschlands sei die Europäische Union. Präsident Macron wiederum hatte nach der Amtseinführung von Donald Trump ebenfalls dafür geworben, die EU und Europa zu stärken. Lasst uns aus der Notwendigkeit für mehr Autonomie eine Gelegenheit für ein strategisches europäisches Erwachen machen, sagte Macron. Scholz, der heute nur für knapp 3 Stunden in Paris sein wird, wird mit Macron auch über die Sicherung weiterer Ukraine-Hilfen sprechen. Auch hier ist bisher ungewiss, wie und ob die Trump-Regierung die Militärhilfe für Kiew in bisheriger Form weiter mittragen will.
Abgeordnete von CDU und SPD im Landtag, die bestimmte extra Aufgaben für ihre Fraktion übernehmen, bekommen von dieser Fraktion dafür auch extra Geld bezahlt. Stellvertretende Fraktionschefs sind das etwa oder der parlamentarische Geschäftsführer. Die AfD zahlt diese Zulagen nicht und wollte es auch für die anderen verbieten. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde am Vormittag allerdings mehrheitlich abgelehnt, weil er aus Sicht von CDU und SPD falsch begründet gewesen sei. Aus dem Landtag berichtet Aaron Klein.
Der AfD-Landtagsabgeordnete Carsten Becker beschreibt, worum es geht im Gesetzentwurf seiner Fraktion.
Es geht um liebgewonnene Zahlungen der Landtagsfraktion für verschiedene zusätzliche Funktionen, die die Abgeordneten übernehmen.
Die Zusatzzahlungen, die die stellvertretenden Fraktionschefs und die parlamentarischen Geschäftsführer von SPD- und CDU-Fraktionen im Landtag von ihrer Fraktion bekommen. Die AfD-Fraktion im Landtag hatte die auch mal gezahlt, will sie aber jetzt per Gesetz abschaffen. Begründung: Das Bundesverfassungsgericht habe in einem Urteil solche Zuzahlungen für nicht rechtens erklärt. Das stimmt zwar, das Urteil gilt aber nicht für den saarländischen Landtag, sondern den thüringischen. Der SPD-Abgeordnete Frank Schmidt kommentiert das so.
Typisch AfD. Halbwissen verbreiten, Fakten verdrehen und unverfroren Behauptungen aufstellen.
Die CDU-Fraktion und deren parlamentarischer Geschäftsführer Raphael Schäfer betonen außerdem, eine unabhängige Expertenkommission des Bundestags habe diese Zuzahlung für rechtens erklärt. Der Gesetzentwurf sei
nochmal ein offensichtlicher Versuch, wirklich hier unsere Demokratie, das gesamte Parlament ein Stück weit zu destabilisieren, zu diskreditieren. Die AfD hat das einzige Ziel, eine Neiddebatte hier im Land zu schüren.
Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, so Schäfer. Auch die Saar-AfD-Fraktion habe eine Vergangenheit, sagt Frank Schmidt von der SPD. SPD-Fraktion.
Wenn wir schon hier bei irgendwelchen Steuerverschwendungen sind, dann frage ich mich, warum die Rheinland-Pfalz am Sonntag im letzten Jahr einen Bericht gemacht hat, wo Sie drei Herren zu Beginn der Legislatur sich noch gegenseitig verklagt haben und nur des Geldes willen eine Fraktion gebildet haben.
Außerdem, so Schmidt, seien solche Praxen der AfD in einigen Landtagen, gerade im Osten Deutschlands, immer noch üblich, so Schmidt. Josef Dörr, der AfD-Fraktionschef, reagiert.
Wir haben hier gedacht, dass es vielleicht wünschenswert sei, hier Klarheit zu schaffen. Jetzt kann ja jeder mal nachdenken und dann kommt man vielleicht zu einem Schluss. Aber wie gesagt, wir schauen nicht danach, was Thüringen, Sachsen und sonst wer macht. Wir machen Politik hier bei uns im Saarland für das Saarland.
Ja, der AfD-Entwurf mag schlecht begründet sein. Und ja, parlamentarische Geschäftsführer und stellvertretende Fraktionschefs haben mehr Aufwand als normale Abgeordnete. Aber eine Debatte darüber, ob die Bezahlung von Berufspolitikern gerechtfertigt ist und ob etwa ein parlamentarischer Geschäftsführer im Landtag des Saarlandes wirklich knapp 10.000 Euro verdienen muss, diese Debatte darf und sollte geführt werden.
Burger und Pommes aus der Pappbox, dazu Cola im Einwegbecher und das alles nochmal verpackt in einer Papiertüte. Jede Menge Müll. Die Stadt Tübingen erhebt seit Januar 2022 deshalb auf solche Einmalverpackungen eine Steuer. Davon betroffen ist vor allem der Fastfood-Bereich. Die Stadt möchte so den Müll reduzieren und den städtischen Haushalt stärken. Dagegen hatte die Betreiberin eines Fastfood-Restaurants geklagt und ist jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht damit gescheitert. Das urteilte, die Tübinger Verpackungssteuer ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Auf dieses Urteil hatten zahlreiche weitere Städte nur gewartet und könnten nun dem Tübinger Beispiel folgen. Philipp Rayon.
50 Cent für einen Kaffeebecher, 20 Cent für einen Strohhalm. In Tübingen müssen Imbisse oder Bäckereien diese Beträge an die Stadt zahlen. Tübingen will so den Müll reduzieren und den städtischen Haushalt stärken. Das sei verfassungskonform, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Geklagt hatte die Betreiberin einer McDonald's-Filiale. Sie argumentierte, die Stadt dürfe eine solche Steuer nicht erheben. Das überzeugte die Richter aus Karlsruhe nicht. Tübingen sei sehr wohl zuständig. Denn die Steuer betrifft nur Verpackungen, die meist auch in Tübingen im Müll landen, also etwa Verpackungen von Fastfood wie Burgern oder Dönern. Deshalb könne die Stadt auch für Imbisse in Tübingen die kommunale Steuer erheben, so die Richter. Die Steuer sei auch nicht zu hoch. Ein gut laufender Betrieb könne sie zahlen, ohne pleite zu gehen. Auch wenige andere Städte erheben bereits so eine Steuer. Jetzt könnten viele weitere dem Tübinger Beispiel folgen.
Und man darf gespannt sein, welche Städte diesem Beispiel folgen werden. Fehlt uns noch der Blick aufs Wetter und das ist grau. Wolken verhangen, teils auch neblig trüb. Im Verlauf lösen sich die Nebelfelder zwar teilweise auf, die Sonne zeigt sich aber nur selten. Die Temperaturen steigen auf 1 Grad im Bliesgau und bis 6 Grad im Hochwald. In der Nacht zeitweise Regen, der zum Morgen hin stärker wird, 4 bis 1 Grad. Morgen zieht der Regen dann rasch ab, die Sonne scheint aber auch nicht. Höchstwerte 3 bis 6 Grad und auch Richtung Wochenende bleibt es grau, immerhin wird es aber wärmer. Das war die Bilanz am Mittag mit Diana Kühner-Mert und ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
Die Irish Times kommentiert den erneuten Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident. Auch wenn die zweite Trump-Präsidentschaft deutlich fokussierter sein wird als die erste, bleiben Chaos und Inkohärenz Kennzeichen seines Regierungsstils. Wie die Kehrtwende in Sachen TikTok gezeigt hat, kann Trump sich derzeit noch auf die totale Unterwürfigkeit seiner Partei sowie auf die Verwirrung und Mutlosigkeit seiner politischen Gegner verlassen. Doch das wird sich ändern, wie bei so vielen Präsidenten vor ihm, die mit großen Plänen und teils überzeugenderen Mandaten ins Amt kamen als er. Für Trump ist diese Woche die Krönung seiner außergewöhnlichen Karriere. Die Welt wartet nun gespannt darauf, was als nächstes kommt. Die niederländische Zeitung De Volkskrant kritisiert die Begnadigung aller Inhaftierten, die wegen der Attacke auf das Kapitol am 6. Januar 2021 verurteilt wurden. Mit einem Federstrich ist die moralische Bewertung dieses historischen Geschehens völlig umgekrempelt worden. Verschwörer sind jetzt Freiheitskämpfer, Putschisten sind Patrioten und Angreifer sind Verteidiger. Der groß angelegte Versuch, die Ratifizierung eines demokratischen Wahlergebnisses zu vereiteln, ist im Nachhinein kein Verbrechen mehr. Das Signal, das Trump mit der Begnadigung sendet, ist eindeutig. Das Land, das vor 2 Jahrzehnten einen erklärten Krieg gegen den Terror begann, lässt seine eigenen Terroristen frei herumlaufen. Die polnische Gazeta Wyborcza meint, am Ende könnte sich die Herrschaft von Trump noch als Segen für Europa erweisen. Nicht in dem Sinne, wie es sich Elon Musk vorstellt, der auf seiner Social-Media-Plattform die rechtsextreme, neonazistische und mit Russland verknüpfte AfD fördert. Nein, Europa wird in den nächsten 4 Jahren nicht auseinanderfallen, sondern sich noch mehr konsolidieren. Schließlich war das so bei allen Krisen, die wir bisher erlebt haben. Unsere erschütterte und angeschlagene Gemeinschaft reagierte auf die Krisen und wurde stärker. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.